Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Nochmal mit einer Folgenbesprechung zu Dune Prophecy mit Folgen 2 und 3. Und die ein oder anderen Theorien haben sich von uns bestätigt, aber es bleiben noch viele Fragen offen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava. Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. Wir beide haben uns gedacht, Dune Prophecy ist jetzt in der Halbzeit und wir besprechen die weiteren Folgen 2 bis 3. Und mich würde natürlich erstmal interessieren, geht's bergauf oder bergab?
Ich bin immer noch sehr involviert. Ich finde cool, dass sich schon so die ersten Theorien, die wir bei der ersten Folgenbesprechung haben, teilweise bestätigt haben. Ein paar Mysterien sind immer noch gegeben, aber also das eine oder andere, was wir uns gedacht haben, hat sich schon da rauskristallisiert. Ich fand die zweite und dritte Folge jetzt ein bisschen schwächer als die erste tatsächlich, aber ich bin immer noch wirklich intrigued, also gefällt mir bisher nach wie vor ganz gut und ich finde es auch interessant, dass wir jetzt nochmal diese zusätzliche Dimension der Flashbacks bekommen, gerade in der dritten Folge. Damit hatte ich nicht unbedingt gerechnet und das finde ich ganz cool, weil ich gerade auch die junge Schauspielerin von
Thule,
Valya Harkonnen, sehr, sehr cool.
Ach die.
Ja, genau. Sehr, sehr interessant finde. Deswegen, ich bin nach wie vor interessiert an der Serie und freue mich jetzt dann auch mit dir so ein bisschen im Detail drüber zu quatschen. Wie fandst du die zweite und dritte Folge?
Tendenziell auch minimal schwächer, aber jetzt, also macht jetzt keinen großen Sprung bei mir. Das ist eine coole Serie, macht Bock zu gucken und mir gefallen einige Story-Arcs sehr, aber es gibt auch immer wieder so einige Dinge, wo ich so denke, na, also ich habe ein paar Sachen, wo man ein bisschen meckern kann. Also es ist keine perfekte Serie, aber ich werde es weiter gucken und habe auch Bock, wenn die neuen Folgen rauskommen.
Ich kann schon mal sagen, ich hatte an mehreren Stellen bei Folge 2 und 3 Game of Thrones Anleihen. Und da, wenn das mit zu den Szenen kommen, kann ich das rüberwarten. Aber
das, und ich glaube, das ist auch kein Zufall.
Das ist auch kein Zufall,
also,
ne? Nee.
Ich glaube, die haben sich das so als kleines Vorbild genommen, das ein bisschen versucht mit dem, also da Aspekte, die bei Game of Thrones gut funktioniert haben, versucht hier reinzupressen und das war, ja.
Und da kommt ja sogar so ein Schauspieler um die Ecke, aber das, weiß nicht wer.
Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher.
Kommen wir, später zu.
Freue ich mich gleich drauf.
Ja.
Wir versuchen uns ein bisschen an ein paar Story-Arcs beziehungsweise Charakteren entlang zu hangeln.
Genau.
Und mal gucken, wie gut das klappt.
Wir machen es diesmal nicht komplett chronologisch, sondern eher so bezogen oder aufgeteilt nach Charakteren. Und wir starten mit dem imperialen Palast, mit dem Imperator Javico. Ist mir nämlich jetzt aufgefallen, dass nicht Javico ausgesprochen wird, sondern Javico Corino. Und insbesondere Desmond Hart. Und das ist nach wie vor die Storyline auch, die mich am meisten interessiert und die ich am spannendsten finde. Und da hat sich auch jetzt einiges getan tatsächlich. Aber erstmal will ich mir selber auf die Schulter klopfen.
Kriegst von mir auch noch einen.
In der Folge 1 habe ich ja gesagt, irgendwas ist mit dem Auge von dem. Und ich finde, das wurde jetzt in den Folge 2 und 3 dann doch relativ eindeutig nochmal betont oder herausgestellt, dass er quasi, dass dieses eine Auge von ihm etwas Besonderes ist.
Ja. Das hast du gut gesehen, in der Tat.
Ja.
Sonst bist du ja der Experte für die weißen Zähne oder nicht weißen Zähne.
Stimmt.
Aber jetzt auch Augenexperte und ab nächstem Jahr auch Nasenexperte.
Ja, schauen wir mal. Ich weite meine Fachgebiete aus.
Genau. Es startet mit der Beerdigung von dem Privet Richeza, also dem kleinen Jungen, der so ein bisschen innerlich verbrannt ist.
Ja.
Und selbstverständlich ist der Vater ein bisschen sauer.
Angepisst, ja.
Und vor allem der Imperator Javico ist abwesend, weil er gerade mit Desmond quatscht. Also da bandelt sich ja eine Art Freundschaft oder eine Vertrauenssituation an. Oder beziehungsweise am Anfang erstmal nicht.
Wollte gerade sagen. Das fand ich nämlich direkt interessant, dass Javico da nochmal betont, dass er diesen Auftrag nicht gegeben hat und Desmond dafür dann auch erstmal einsperrt.
Ja.
Das, also ich finde generell wieder, Javico hat hier diesen Wischi-Waschi-Kurs. Ganz krass in Folge 2 und 3. Ich verstehe auch ein paar von seinen Entscheidungen nicht, aber da kommen wir später dann zu. Aber zunächst mal steckt er Desmond ins Gefängnis. Und der scheint davon nicht besonders erschüttert zu sein, ne?
Nee, also ich glaube, er ist eh von gar nichts erschüttert. Also so wird er eher dargestellt. Aber ich muss sagen, dieses Suspensoren-Gefängnis.
Ja.
Fand ich irgendwie cool.
Fand ich auch cool, aber ich bin bei sowas dann ja direkt so, ja, aber okay, wie geht der denn jetzt auf Toilette?
Ich hab auch direkt gedacht, scheißt er sich da jetzt ein?
Ja, genau.
Sorry dafür,
aber dann hängt er da, so menacing da oben, aber wenn er sich irgendwann einscheißt, ist ja nicht so geil.
Aber auch wie ist der und der ganze Kram? Ja, da werden so ein paar Fragen gestellt, aber auch sonst in einem normalen Gefängnis, ja, da ist dann ein Eimer oder irgendwas zum Teil mal. Aber ich fand so die, es sah optisch cool aus und während dieser Szene war ein bisschen wieder so ein bisschen coole Musik.
Ja.
Also das hat mir irgendwie gefallen, wie der da so hochflog, geflogen wurde. Hatte ein bisschen Stil.
Hatte Stil. Aber ich fand auch, dass das, also es war irgendwie cool gemacht und so alles, aber praktisch war dieses Gefängnis nicht. Also so, keine Ahnung, auch, dass der alleine in diesem Riesenraum dann da schwebt, aber es sah alles cool aus und das ist die Hauptsache.
Ja, aber ich sag mal so, wenn du da so hängst und dich gar nicht bewegen kannst, dann ist das schon ein ziemlich safes Gefängnis.
Ja, das stimmt. Ich hatte eher so an platzmäßig gedacht. Und weil das ist ja so eine Riesenkammer, dann noch so mit verschiedenen Balkonen, da wo die Leute dann zugucken können irgendwie.
Es ist die Frage, ob das nochmal öfter vorkommt. Weil das hatte auch so Verhör-Audienz-Szenen. Also wo nicht nur zwei Leute hinkommen, sondern vielleicht so ein paar mehr Leute. Und dann könnte sowas spannend sein.
Apropos vorkommt. Ein Intro haben wir jetzt.
Das stimmt,
es startet
Folge 2 mit dem ersten Intro.
Ich fand's nicht, also nicht besonders prägend, aber ein cooles HBO-Intro, kann man schon sagen. Also relativ kurz auch, finde ich. Und aber muss man jetzt auch nicht zu
tief. Aber die große Frage ist, würdest du bei den kommenden Folgen das Intro skippen oder gucken?
Also mich hat das jetzt nicht so umgehauen, das Intro. Ich würde da fast, also ich skippe Intros eigentlich selten. Aber
ich finde, daran entscheidet sich immer, ob ein Intro.
Nee, ich glaube, ich würde das auch nicht skippen, selbst weil das ist einfach nur kurz und.
Genau, das ist so ein Punkt, Ich würde es gerade noch gucken. Nochmal zurück in den Thronsaal kurz.
Ja, genau.
Weil der Herzog Richese.
Das hat eine Käsemarke rausbringen, wirklich.
Richese, Käse. Was muss auch Herzog noch heißen?
Der Herzog Richese. Käse von Herzog Richese.
Stimmt, es gibt doch die ganzen.
Und dann so ein kleines Emblem, so wie der KFC-Onkel, weißt du, also diese Käse von Herzog Richese.
Ja, vielleicht machen wir das irgendwann.
Ja.
Sonst machen die ganzen Leute ja immer irgendwann Eistee, wenn die groß werden. Oder Eistee oder irgendwelche Energy-Drinks.
Energy-Drinks, ja. Das so.
Ja, aber Eistee habe ich auch schon.
Ja, kann sein.
Wir machen Käse.
Von Herzog Richese. Zurück zum Thema.
Zurück zum Thema. Genau, der ist zu Recht angepisst und vermutet natürlich nicht, dass das Spielzeug den Jungen getötet hat, sondern dass da irgendwie der Imperator hintersteckt und droht so ein bisschen mit seinen ganzen Kampfschiffen, die ja noch nicht übertragen sind, an den Imperator, im Notfall anzugreifen.
Ja, ich finde es auch eine komische Argumentationslinie zu sagen, das war das Spielzeug von dem Jungen, weil offensichtlich kennt sich das Haus Richese so ein bisschen damit aus, mit den Sachen, und die werden wissen, dass das nicht das Spielzeug war, was den da von innen verbrannt hat. Also, das fand ich von der Argumentation her auch ein bisschen. Ich meine, die Frau vom Javico sagt dann, ja, die sind, man kann nicht vorhersehen, was diese Maschinen machen. Aber fand ich trotzdem von der Argumentation her natürlich ein bisschen dünn.
Ich finde aber insgesamt diese, also die ganzen Szenen im Thronsaal, die finde ich sind recht schwach vergleichsweise. Ich finde die vom, also jetzt, ich finde schauspielerisch alles super, aber irgendwie kommt da nicht so ein Punch rüber. Und ich finde diese, das Setting sieht ein bisschen für mich billig aus. Also mich haben diese ganzen Thronsaal-Szenen einfach nicht so richtig gecatcht. Also das wirkte wie so, wir wollen hier ein bisschen Game of Thrones auch versuchen.
Ja.
And not, it's not good.
Ja, es fehlt so ein bisschen der eiserne Thron, ne, und die Größe auch ein bisschen. Ne, dieses. Aber ja, für mich hat das schon ganz in Ordnung funktioniert.
In Ordnung gehe ich mit, aber es war nicht so Bams, weil ich meine, eigentlich ist das eine richtig krasse Szene. Der Sohn ist tot, hier wird gedroht und sowas. Das hätte richtig Punch haben können und diesen Punch habe ich nicht gespürt.
Ja, ich denke mir auch immer, dass so gerade dieser Thron von diesem Imperium, was ja wirklich Welten oder sogar Galaxien umspannt, bin mir gerade nicht ganz sicher, aber wirklich, wahrscheinlich innerhalb der Galaxie, aber wirklich gigantisch groß ist. Und das ist jetzt der Thronsaal von dem Imperator. Da muss eigentlich schon richtig was kommen. Ich habe tatsächlich, das kann ich mal kurz zeigen.
Zeig das mal kurz, während ich hier.
Ich habe den Thronsaal von Dune als Bild und das werdet ihr jetzt nicht so gut sehen. Ich halte das einmal ganz nah von die Kamera.
Okay, wir sind rum.
So, hier.
Ja.
Tut mir leid an die Spotify-Hörer. Ihr könnt das leider nicht sehen. Aber das ist von einem Künstler, der
hätte
das
auch nochmal entstauben können.
Hätte ich nochmal entstauben können, ja. Das ist von einem Künstler, ich glaube, das ist Simonetti, heißt er, glaube ich. Mhm. Der das mal verbildlicht hat. Und ich liebe diese Kunstanfertigungen von so Fantasy-Welten.
Das hat was Brachiales.
Ja, genau. Und das, so ein Thronsaal, das wäre schon richtig fett.
Ja.
Und der hat tatsächlich auch Bilder für Game of Thrones gemalt. Und also das so
ein
bisschen, naja. Gut, wieder weg vom Thema. Aber das wäre schon richtig fett.
Dann haben wir noch eine ganz kleine Szene, so ein bisschen off-topic, würde ich fast sagen. Und ich denke, das ist auch etwas, wo du mal ins Game of Thrones Vibe wollten reingebracht werden. Von Konstantin und Shannon.
Ja, finde ich. Die Szene fand ich sowieso so. Also man kann jetzt nicht ganz einschätzen, ist das ein Skandal, was die beiden da machen? Oder ist das so ganz normal? Weil die haben sich einen Ort ausgesucht, der ja alles andere als verborgen heimlich war. Ist,
ja.
Und da habe ich direkt gedacht, bei Game of Thrones und sowas sind das ja so einfach so heimliche Liebschaften, ne? Die hier weiß ich nicht, Cersei und Jaime da oben im Turm oder sowas. Oder hier Loras und der andere Baratheon, Renly.
Renly, genau.
Renly auch irgendwie so eher verborgen, aber hier hast du das Gefühl, die poppen de facto auf dem Marktplatz, so de facto. Ich fand die Szene so ein bisschen, ja. Ich meine, man merkt, dass sie sich gegenseitig ausspionieren auch. Zumindest von der Idee. Zumindest sie ihn. Bei ihm bin ich mir nicht ganz sicher, ob er das intellektuell auf die Kette
hat. Ich glaube, er soll auch ein bisschen dümmlich simpel gestrickt sein, ja.
Ja, fand ich nicht wild, die Szene, aber.
Also ich meine, im Nachhinein war diese ganze Szene, glaube ich, bisher nur dafür da, dass das eine Geheimnis rausgeplaudert wird, dass es einen Verdächtigen gibt.
Stimmt.
Mehr wirklichen Impact hatte die Szene nicht für mich. Dafür war die relativ lang und das hätte man auch anders machen können, weil ich beide Charaktere bisher sehr austauschbar finde.
Ja, und ich finde auch, dass man nicht gesehen hat, dass Konstantin das mitbekommen hat, dass Desmond, das hätte man ja einfach machen können, dass Konstantin das irgendwie so durch den Gang sieht oder sowas, dass Kyrian Desmond da wegbringt oder sowas. Naja.
Ich hatte das Gefühl, die wollten einfach ein paar Brüste reinbringen, weil das bei Game of Thrones geklappt hat. Und
das Gefühl hatte ich tatsächlich auch, dass das so ein Schlag, also so ein Buch aus dem Game of Thrones Plan war, quasi so. Ein Buch, eine Seite aus dem, egal. Ja, das war von Game of Thrones ein bisschen inspiriert.
Dann hüpfen wir wieder in den Thronsaal.
Das ist dann die Szene schon, wo
Valia vorbeikommt.
Bei mir. Genau. Und wo das Interessante ist auch, Javiko sagt vorher einmal nochmal, dass er Kesha oder Kesha vermisst. Weil, also wo war sie?
Ne?
Und so bei diesen entscheidenden Momenten. Und da finde ich etwas direkt interessant. Offensichtlich hat Javiko eine hohe Verbindung zu Kesha. Also der verlässt sich auf den Rat von der und man sieht auch später, dass Ines diese krasse Verbindung zu Kesha hatte. Und ja, die ist jetzt einfach weg. Und er wendet sich dann später komplett von der Schwesterschaft ab. Und das finde ich ein bisschen komisch, dadurch, dass es diese Verbindung eigentlich gibt mit der einen Kesha quasi.
Ich fand das tatsächlich in dem Sinne okay, weil bisher war, glaube ich, Kesha, wie auch immer, seine Bezugsperson und seine Beraterin und eigentlich hätte er selten selber Entscheidungen getroffen, sondern das treffen lassen. Er wird ja auch so was schwächlich dargestellt. Und jetzt, wo die weg ist, habe ich das Gefühl, dass, ich glaube, Natalia, also seine Frau, diese Position einnimmt und die neue Beraterin mehr oder weniger wird. Vielleicht hat er schon vorher auf die gehört, aber jetzt hatte ich so das Gefühl, die eine Bezugsperson ist weg, jetzt switche ich da hin, weil sie ihn ja auch, sag ich mal, dann ja kurz darauf dazu bringt, dass er mehr mit Desmond Hart abhängt.
Das stimmt. Aber ich meine, Desmond Hart gibt ja auch offen zu, dass er Kesha getötet hat. Und das finde ich auch so.
Stimmt.
Das ist schon komisch, dass Javiko oder Javiko dann ihm direkt so vertraut danach, weil offensichtlich hat er jemanden umgebracht, der ihm sehr nah stand. Und
ist ein Point. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ja. Da könnte man noch ein bisschen mehr angepisst sein, ja.
Naja.
In einer ganz kurzen Szene sieht man noch vorher Ness oder Ines, die so ein bisschen skeptisch wird. Jetzt, wo der Junge tot ist, merkt man, sie fängt an, Dinge zu hinterfragen. Mhm. Das finde ich schon mal gut reingebracht, weil da hoffe ich in Zukunft auch so ein bisschen mehr
Konfliktpotenzial. Das denke ich auch. Und dann kommt Valja an und übernimmt quasi so ein bisschen die Diskussion, die da auch gerade sich entspinnt. Ne? Mhm. Sieht man nochmal, wie sie quasi durch die Schwester, die Haus Richese berät, quasi den Streit manipuliert, dass jetzt erstmal unter den Teppich gekehrt werden soll. Mhm. Und man kriegt die erste, da als Schlüsselszene quasi, die erste Konfrontation zwischen Valja und Desmond. Weil sie fragt ja nach einer Befragung von Desmond Hart. Und nachdem die Frau von Ravico so ein bisschen ihn überzeugen musste, was ich auch wieder interessant fand, dass sie dann quasi den, weil eigentlich habe ich das Gefühl, die Frau von Ravico ist so ein bisschen anti-Bene Gesserit. Aber an der Stelle sagt sie dann, nee, das ist okay, lass sie mal ruhig den befragen. Glaubt sie da schon quasi, dass Desmond, der sowieso gewachsen ist? Wahrscheinlich, ne?
Das weiß ich auch nicht ganz. Das Problem ist, dass die Frau vom Imperator bisher, finde ich, so wenig Screentime hatte, dass ich überhaupt nicht weiß, was die verfolgt und sowas. Hm. Also die ist bisher, muss ich auch sagen, die ist so recht blass bisher.
Ja, man weiß nicht genau, was sie will, ne?
Nee. Kommen vielleicht noch, aber ich glaube, es sind einfach so viele Figuren, das haben wir ja später bei der Schwesternschaft, dass ganz viel austauschbar wirkt oder zumindest die nicht so eine Tiefe haben bisher. Mhm. Das ist auch so ein bisschen meine Kritik.
Ja, also ich finde halt, die Serie baut das halt so ein bisschen auf, dass die Haupt Protagonisten oder die sich halt wirklich komplett gegenseitig gegenüberstehen, sind Valja, Hakon und Desmond Hart. Und deswegen finde ich die Interaktion von denen besonders spannend in diesen Folgen, in Folge 2 und Folge 3. Und hier sieht man halt, dass auch sie versucht, ihn zu lesen und versucht herauszufinden, ob er lügt und stellt fest, er lügt nicht, aber sagt gleichzeitig, das, was er sagt, ist trotzdem nicht wahr zu dem Imperator, was ich schon spannend finde. Also, und das mit Hart komplett... Es juckt den einfach nicht, was sie da von sich gibt. Also.
Er wirkt da sehr übermächtig, finde ich. Weil eigentlich ist Valja ja richtig krass. Mhm. Und dass er da so komplett rausbricht, das schockiert sie ja, glaube ich, auch so ein bisschen innerlich. Haben wir in der Szene später auch nochmal.
Sie hat auch, glaube ich, damit gerechnet, dass er lügen wird und sagen wird, ich war das nicht. Und dann mit seiner brutalen Ehrlichkeit und seinem einfach ins Gesicht sagen davon, was er denkt. Das hat sie offensichtlich überrascht und so den Grundstein gelegt dafür, dass er mehr Vertrauen bei Ravico irgendwie dann bekommt, als Waffe auch. Mhm. Aber diese Entscheidung, die kann ich immer noch nicht so ganz nachvollziehen tatsächlich.
Ja, im Nachhinein hat ja die Frau vom Imperator ihn so ein bisschen dazu überredet. Aber
genau, sie fragt ihn dann noch, ob er ein Prophet ist, ne?
Stimmt, und dann sagt er, weiß ich nicht, oder sowas erstmal. Oder hätte er früher dann Nein gesagt, jetzt?
Ja, er sagt halt, ich habe jetzt besondere Fähigkeiten, die ich selber nicht genau kenne und die ich nicht, also die ich quasi nicht einschätzen kann. Er sagt nicht Nein, glaube ich. Ne? Also er sagt, man bekommt den Eindruck, dass Natalia heißt sie?
Glaube ich.
Dass sie quasi in ihm wirklich ein Vertreter der Götter von Shai-Hulud tatsächlich sieht und sie offensichtlich daran glaubt. Sie ist eigentlich schon ein Schlüsselcharakter, man müsste eigentlich mehr von ihr erfahren, was so genau ihre Motivation und ihre Beweggründe sind.
Mag ja noch kommen.
Mag ja noch kommen, ja.
Ja, dann sind wir aber später noch wieder im Thronsaal mit Herzog Richese. Nicht wahr?
Der ein Tantrum wirft und komplett ausrastet, jetzt mittlerweile. Tantrum wirft.
Und dann kommt Desmond dazu und macht wieder seinen Sci-Fi-Special-Move.
Ja, und auch da muss ich sagen, also Ravico setzt ihn jetzt ein als Waffe, de facto als Foltermethode. Und da hat sich mir dann die Frage gestellt, wofür braucht er da Desmond Hart? Das hätte der ja auch theoretisch mit ganz einfachen Soldaten lösen können oder
andere. Mit allem.
Ja. Genau, weil der Herzog steht vor ihm. er sollte eigentlich auf dem, in dem Palast die Übermacht haben an Soldaten oder an Militärkräften. Er könnte ihn einfach gefangen nehmen und foltern oder sonst was machen.
Aber es ist ja eine abschreckende Wirkung, die er machen will. Und er hat den Sohn von ihm, hat er auf diese Art und Weise getötet. Und jetzt erlebt der Vater so halbwegs, was der Sohn durchlebt hat. Und ich glaube schon, dass das so eine Punch-Wirkung hat. Er sagt dann ja auch, ja, du kannst jetzt abhauen, aber darüber wird nicht gesprochen. Und ich glaube schon, dass man ihn dadurch ganz schön mundtot machen kann.
Das stimmt, das ist natürlich beeindruckender, als wenn du das mit herkömmlichen Mitteln machen würdest.
Ja, es wirkt auf jeden Fall sehr übermächtig.
Sagt er ihm, dass er das auch überall machen kann? Weil das finde ich nämlich auch so eine Sache. Nee,
ich weiß auch immer noch nicht, wie er es geschafft hat hier. Also A, weiß man immer noch nicht, wie es funktioniert und wie er die Kesha meilenweit entfernt da auch treffen konnte. Keine Ahnung. Finde ich aber auch gut, dass das noch nicht aufgeklärt ist.
Ich glaube, das wird auch nicht aufgeklärt. Oder nicht. Das bleibt bestimmt so eine mystische Kraft von dem.
Ich hoffe es.
Aber das ist natürlich schon ein krasses Drohmittel, ne? Wenn du den überall quasi verbrennen kannst zu jeder Zeit. Deswegen frage ich mich, warum der das nicht gesagt hat. Irgendwie so, ja, und wenn du irgendwie Scheiße machst, wir können das hier von überall machen und du verbrennst einfach on the spot. Das ist ja viel angsteinflößender.
Also, ist richtig,
dass du dich nicht schützen kannst davor.
Ja, aber ich glaube, so ist schon angsteinflößend genug. Ich würde auch denken, ja, es ist okay.
Stimmt.
Ja, und dann haben wir in dem beim Imperator noch das, oder beziehungsweise das letzte Gespräch mit Desmond Hart und Valia, ne?
Mhm.
Zumindest das dann Ende von der zweiten Folge, wo nochmal die nächste Verhörszene mehr oder weniger kommt, wo Desmond Hart schon frei ist, nicht mehr im Gefängnis.
Ich finde schon cool, wie die Szene anfängt. Dass Valia in den Palast kommt und die hört das Flüstern. Überall in den Gängen, dass irgendwas passiert ist, irgendwas hat sich geändert.
Ja, spürt das.
Sie spürt sofort, dass irgendwie sich die Mächte verschoben haben.
Mhm.
Und dann läuft da Desmond rein mit so einem Grinsen und so komplett überzeugt. Ja, also das fand ich bisher eine der besten Szenen tatsächlich auch. Weil ich glaube halt, das ist das, was Staffel 1 zumindest ausmachen wird, diese Konfrontation zwischen den beiden.
Ja, ich bin auch gespannt, wie das... Also ich bin eh noch gespannt, wie es weitergeht. Also jetzt mit A bis Folge 6 und wie weit wir bis Folge 6 sind. Weil wir sind jetzt in der Halbzeit und gefühlt läuft der Zug gerade erst so richtig in Fahrt an.
Ja, das stimmt. Also
deshalb weiß ich nicht, wie weit wir da kommen werden. Weil es wird jetzt schon direkt ausgesprochen. Desmond sagt ganz offen, ja, mein Ziel ist es, Schwesternschaft, die mache ich platt.
Auszulöschen.
Hat er ja auch vorher schon gesagt, weil er nicht will, dass eine neue Macht, wie vorher die KI, irgendwie über Menschen herrschen kann und er dient nur dem Imperium. Auch was das heißt, wissen wir immer noch nicht.
Das ist auch noch so das Mysterium, ob er jetzt wirklich dem Imperium dient oder hat so ein bisschen auch wieder hier, musste auch an Varys denken.
Ja, stimmt, ja.
Also einer
dem Volk dient, ja.
Ja, The Realm hat er immer gesagt.
Ja. Ja, und der dickste Punch ist dann natürlich, dass sie die Stimme anwendet und er einfach nur so spielt, als würde die den... Oder ich weiß nicht, ob die ersten beiden Moves
das ist interessant,
echt waren und nur beim letzten konnte er widerstehen oder
ich
hat
hatte,
gekämpft.
Ich hatte eher das Gefühl, dass es so ist. Also, dass er diesen Anfangsbefehle, dass er da noch quasi gefolgt ist, aber dann der Widerstand sich in ihm aufgebaut hat und das gereicht hat. Ich glaube nicht, dass das gespielt war. Aber das ist so ein bisschen Interpretationssache.
Ja, der Travis Fimmel hat aber wieder seinen Travis Fimmel-Blick und der wirkt...
Ich finde, der wirkte angespannt in den ersten Momenten davon. Also...
Ja, kann sein, ja.
Ich meine, ist vielleicht auch das erste Mal, dass man die Stimme gegen ihn einsetzt. Und ist höchstwahrscheinlich das erste Mal tatsächlich.
Ja, natürlich. Ja.
Und der musste erstmal checken, was überhaupt gerade passiert vielleicht. Was auch wiederum heißen würde, dass man, wenn man ihn überrascht, dass er vielleicht da auch überrumpelt werden könnte.
Ich habe ein bisschen mehr die Tendenz, dass er es komplett gespielt hat.
Ja.
Vielleicht hat er irgendwie schon mal was davon mitbekommen und weiß, was auf ihn zukommt, weil er findet ja im Nachhinein den wichtigen Part raus, wofür die Schwesternschaft Angst hat, oder weil ja vor allem, dass sie irgendwas sagt, aber keiner drauf achtet.
Mhm. Was ja das krasse Gegenteil ist zu der Stimme.
Genau. Mhm. Dass er das so ein bisschen rausfinden konnte und da merkt man ja, dass sie wirklich ziemlich schockiert ist darüber.
Wir haben bisher noch nicht gesehen, dass jemand anders die Stimme einsetzt, oder?
Ich glaube nicht, ne. Auch in den Rückblenden, ne.
Deswegen bin ich nicht sicher, ob das nicht auch vielleicht immer noch so eine Geheimwaffe ist von der Bene Gesserit. von ihr.
Wir haben irgendwann noch die Szene in der Rückblende, wo sie das den beiden Freundinnen eventuell beibringen möchte.
Ja. Oder nur demonstriert, who knows, ja, das stimmt.
Ja, aber die sagt so ein bisschen, ja, also es hatte den Vibe so, ja, ihr wollt wissen, wie das geht, ich zeig's euch. Mhm. Aber ich glaube, das wird, ja, werden wir noch sehen. Auf jeden Fall ist sie, scheinbar ja wirklich die allererste, die das jemals gemacht und gelernt hat und sich so weiterentwickelt hat. Würde ich auch noch gern wissen, wann, wie.
Da haben wir jetzt ja ein bisschen mehr Informationen zu.
Ein Ticken. Dem Bruder, ja.
Lass uns kurz noch den Desmond-Part abschließen, dann können wir das als Übergang nehmen. Weil im Wesentlichen ist ja der Schlusspunkt der Szene, dass jetzt die Bene Gesserit aus dem Palast verbannt werden.
Mhm, genau.
Und das ist natürlich ein Signal, was für die tödlich sein kann. Weil ich würde mir vorstellen, in so einer hierarchischen Ordnung orientieren sich alle am Imperator. Und wenn der Imperator die Bene Gesserit rauswirft, dass dann die großen Häuser auch denken, okay, also vielleicht sollten wir unsere auch auswerfen. Also zumindest als erstes Symbol in die Richtung. So.
Ja, aber genau deshalb, jetzt springen wir ja langsam in den Weiler-Story-Arc, deshalb trifft sie sich ja auch dann mit den Schwestern der großen Häuser.
Ja, im super geheimen Hafendeck. Habe ich ja schon vorher gedacht, als sie die Rebellen da getroffen hat. Dieser Ort, der war jetzt, die haben alles nicht so, also die verstehen
ganz geheim, ne?
Nee.
Und das fände ich cooler, wenn das so ein bisschen mehr die Heimlichkeit auch rüberkäme. Aber da sagt sie ja auch, ne, geht alle zurück in eure Häuser und sorgt dafür, dass kein großes Misstrauen kommt. Und ja, man braucht jetzt auf jeden Fall irgendwie einen anderen Plan.
Ja.
Jetzt könnten wir ganz kurz nochmal ein bisschen zurückspringen, Anfang von Folge 2, in die Schule, also bevor Weile aufbricht. Da fand ich nur nochmal spannend, da liegt die tote Kesha. Mhm. Und dann kommt eine Nasir, heißt sie, glaube ich, aus der Suk-Schule vorbei. Also die diesen Diamanten hier hat.
Ja.
Da musste ich nämlich voll dran denken. Also ich musste nachlesen, Suk-Schule ist so die Medizinschule. Mhm. Und der, ich glaube, Pitya oder irgendwie so hieß der, der Doc, der Timothy Chalamet immer untersucht hat in Dune 1, der nachher der Verräter ist.
Nee, Yue.
Yue hieß der.
Nee, Yue.
Peter war der, stimmt. Peter
ist der von den Harkonnen.
Genau, Yue hieß der. Ja. Der war nämlich auch von der Suk-Schule und
Und hat diese imperiale Kondition, also dieses...
Genau, diese Konditionierung.
Dieses Diamantensymbol.
Und das sagt einfach aus, die Person kann nichts gegen das Wohle eines Menschenlebens tun, also ist nur zum Heilen da und kann dadurch auch nicht verraten. Und deshalb ist das bei Yue eigentlich, bei Dune, so ein großes Ding, dass diese Konditionierung gebrochen wurde.
Das fand ich direkt komisch, weil sie sagt ja, das ist ja auch eine Bene Gesserit, ne?
Oder eine ehemalige, aber ja.
Ach, eine ehemalige.
Also, ja, das
darf ich nicht. Aber sie sagt dann ja irgendwie auch, ich bin der Schwesternschaft noch verbunden. Und dann hat sich in meinem Kopf direkt die Frage gestellt, okay, hat sie also auch zwei Treuen, die sie halten muss quasi. Aber diese imperiale Kondition wurde ja zum ersten Mal gebrochen bei Dune. Das ist ja ein Riesending de facto. Und sobald du zwei Herren hast, denen du dienen musst,
Wie entscheidest du dich?
Und ich fand, das klang so, als würde sie immer noch der Schwesterschaft dienen. Für mich kann das aber nicht so, also ich dachte immer, diese imperiale Konditionierung, die quasi, also ich dachte, die verhindert noch mehr. Ich dachte, dass du dem Imperium dann nur dienen kannst.
Aber sie sagt ja nur, sie ist noch verbunden. Also ich könnte mir schon vorstellen, sie ist in erster Linie jetzt eine Medizinerin, die auf die Heilung auf die Heilung angedacht ist. Aber sie hat trotzdem noch irgendeine Verbundenheit. Die wird jetzt nichts machen, was irgendwelchen Leuten schadet. Aber das heißt ja nicht, dass sie irgendwelche Sachen für die Schwesternschaft tun kann. Genau, und dann haben wir eigentlich nur noch diese Szene mit der Spionin. Also das war, glaube ich, die Barkeeperin, ne? Mit den blauen Augen aus dem Laden, wo die vorher in Folge 1 irgendwie mal rummachen.
Ja, die Rebellen,
meinst du? Die auch, genau, eine Rebellin ist. Und da finde ich es aber auch cool zu wissen, dass die Bene Gesserit, also die Schwesternschaft, nicht nur bei den großen Häusern ihre Finger im Spiel hat, sondern überall. Die haben alle Parteien, also die wissen ja scheinbar auch von den Rebellen und scheinbar supporten die auch irgendwie die Rebellen.
Ach so, auf ihre Art und Weise. Warte, jetzt müssen wir kurz. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, die Barkeeperin und die Bene Gesserit sind zwei unterschiedliche Personen. Also es gibt einmal die Barkeeperin, aber die hat ja so Dreadlocks und so ein bisschen Fremen-Outfit.
Und diese blauen Augen, ja.
Und die blauen Augen. Und die Person, die Valja trifft, ist, glaube ich, eine andere. Ja? Die hat eine andere Frisur und ein bisschen andere Gesichtsform, glaube ich auch. Also ich habe das auch im ersten Moment gedacht, das wäre die. Aber ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Personen.
Dann komme ich mittlerweile leicht mit den Leuten auseinander, weil durcheinander,
ja. Ja.
Okay, das kann sein. Ich hatte dennoch das Gefühl, dass die Bene Gesserit überall ihre Finger halt im Spiel haben. Und
das stimmt.
Fand's halt spannend, dass die auch von diesem Harvester-Angriff von Rebellen wussten, den die auch nicht verhindert haben, sondern eventuell sogar halb initiiert haben. Das heißt, dass sie irgendwie immer so die Waage an Macht halten wollen.
Ja, wie ich bei der ersten Folgenbesprechung gesagt habe, das wird in so einem Nebensatz gesagt in der ersten Folge, dass die auf Arrakis ihr Unwesen treiben.
Ja.
Und dass die Bene Gesserit da wirklich auf allen Seiten ihr Spiel spielen.
Ja. Und da will sie, glaube ich, im Kern erfahren von diesem Harvester-Angriff und von... Eigentlich will die alles über Desmond Hart wissen. Also die will die Namen der Soldaten haben und wissen, wer ist das, wo kommt er her.
Aber war der Key von der Szene nicht, dass sie de facto auch die Angreifer, die Namen der Angreifer haben will und die Namen der Zelle, die quasi im Palast des Imperators ist, damit sie sich beim Imperator wieder quasi... guten Willen kaufen kann durch die Information. Also sie will einen Teil der Rebellen verraten an den Imperator, um sich wieder gut zu stellen mit dem Imperator.
Ach stimmt, sie sagt nur, die andere sagt nur, du willst die ganze Zelle verraten.
Genau, und dann gibt sie ihm ja den Namen Kieran Atreides als einen der Rebellen.
Stimmt.
Ja, das war mein Takeaway von der Szene.
Oh, das kann auch sein. Ich dachte, sie will einfach mehr über den Angriff und dadurch über Desmond Hart rausfinden. Aber nee, wahrscheinlich hast du recht.
Ja, und damit ist sie jetzt nur zu spät gekommen. Das mit Hart ist ja zuvor gekommen, dass sie aus dem Palast hat werfen lassen, bevor sie da sich wieder bei dem Imperator einschleimen konnte.
Mhm. Ah, okay. Achso, nee, und dann kommt diese Todesprophezeiung, die auf Desmond Hart hindeutet. Irgendwie sowas habe ich mir hier notiert, jetzt kommt...
Also, dass diese Todes... Nee, du denkst wahrscheinlich an den ganzen Tula und Lila Storystrang. Das wird wahrscheinlich
die Person... Ja, Lila nicht überlebt hat, ist richtig.
Genau, dass Lila die Agony nicht überlebt hat, die da durchläuft. Und da erfahren wir ja, dass Raquella gesagt hat, einmal born in life and born in spice. Auf Englisch. Also er wird einmal normal geboren und einmal im Spice neu geboren.
Auf Deutsch ist es einmal im Blut und einmal im Spice, aber ja.
Ja, ja. Und das ist de facto Desmond Hart.
Das ist so offensichtlich Desmond Hart.
Und die haben auch einen Namen für den, Tifan Aradel. Heißt er quasi. Also ein bisschen so wie der Quisatz Haderach.
Ja,
In Dune ist das hier der Tifan Aradel, der anscheinend eine Riesenbedrohung für die Schwesternschaft ist.
Genau. Das böse Feuer ist.
Und apropos, bei den blauen Augen von dem und bei den blauen Augen, die man immer in den Prophezeiungen sieht, muss ich jetzt auch wieder denken, hat auch ein bisschen was von den blauen Augen von den White Walkern.
Ja.
Also die haben schon das ein oder andere übernommen da.
Und dann könnten wir zu Tula rüberspringen.
Ja, das macht
jetzt die Rückblenden am Ende.
Genau, das macht jetzt an der Stelle Sinn, glaube ich. Dann war ja beauftragt Tula damit, dass Lila heißt sie, ne?
Lila,
dass sie die Agony durchleben soll, um wieder Kontakt mit Raquella aufzunehmen.
Genau, weil die nicht wissen, wie es weitergeht.
Oh, genau, und da kommen wir zu dem Punkt, den wir letztes Mal diskutiert haben, ob das alle Schwestern machen oder ob das nur einzelne Schwestern machen. Und ich glaube, so wie ich das jetzt verstehe, also was ich auch nicht verstanden habe, die brauchen ja eigentlich das Wasser des Lebens dafür, oder? Von den Würmern.
Mhm.
Und hier mischen die das Gefühl so einfach in ihrem Labor kurz zusammen.
Ja, dieses Gift hat auch irgendeinen Namen, Rossa-Gift.
Mhm.
Aber ich weiß jetzt nicht genau, ob das eine Vorversion davon ist vielleicht oder ob das auf irgendwas anderes basiert, wird noch nicht erzählt. Aber es hat einen ähnlichen Effekt, hatte ich das Gefühl.
Ja, und für mich klingt das jetzt hier immer noch so, als wären nur die elitärsten Schwestern der Bene Gesserit würden das durchgehen.
Ja.
Also nur die allerobersten.
Ja.
Weil es gibt später dann diese Szene zwischen Dorothea, Raquella und Valya, wo die Raquella sagt, ihr beide sollt das.
Mhm.
Also, und dann hast du das Gefühl, okay, das sind wirklich nur die allerhöchsten der Bene Gesserit, die das machen.
Ja. Das ist richtig, ja.
Ich habe jetzt nur noch nicht, also der Plan von Valya war dabei, dass Raquella quasi durch Lila spricht und ihnen sagt, wie sie das mit aufhalten können.
Genau, weil die wissen jetzt von Desmond, aber die wissen noch nicht, wie die damit umgehen sollen.
Genau. Ja, und das Problem von Tula ist, dass sie eine unglaubliche Verbindung zur Lila hat und nicht will, dass sie diese gefährliche Prozedur durchgeht, weil sie dabei sterben könnte.
Genau. Aber sie manipuliert sie, also sie sagt zwar, ja, du musst das entscheiden, aber sie manipuliert sie auch und das wirft die eine ihr ja später auch vor. Also die eine von den Schwestern, die so ein bisschen kritischer wirkt immer, indem die sagt, ja, aber du könntest, wenn du Glück hast, deine Mom da sehen, die scheinbar bei der Geburt gestorben ist oder angeblich bei der Geburt gestorben ist und ja, und da trifft sie natürlich so eine ja, tiefe Verbundenheit. Also sie möchte auf jeden Fall ihre Mutter irgendwie mal kennenlernen. Kann man ja auch nachvollziehen.
Können wir kurz diskutieren. Ich habe das jetzt so interpretiert, dass die Mutter von Lila Dorothea ist. Also die
das ist die Oma, glaube ich.
Ist die Oma?
Glaube ich.
Also nicht Raquella, ne? Also Raquella ist irgendwie die Groß.
Das ist die Ur-Ur-Oma und Dorothea habe ich mir hier als Oma notiert, aber irgendwie war so viel, dann in Deutsch hieß das dann Großtochter auf einmal, was für mich sowas wie Enkelin ist. Okay, und da bin ich ein bisschen durcheinander gekommen.
Könnte vielleicht auch die Oma sein.
Also ich glaube, Raquella, davon die Enkelin ist Dorothea und davon die Enkelin ist Laila. Aber, bin mir nicht sicher.
Weil ich dachte, dann wäre quasi der Twist, dass die Mutter nicht bei der Geburt gestorben ist, sondern dass Laila sie getötet hat. Durch die Stimme.
Ja.
Und das wäre ein stärkerer Impuls quasi und würde viel interessanter machen, wie jetzt Laila darauf reagiert, dass sie dieses Wissen hat. Ich meine, sie überlebt die Prozedur ja nur minimal. Also sie ist ja jetzt in diesem Komaschlaf.
Ja.
Aber das könnte schon so die Saat für zukünftige Konflikte sehen. Dass
auf jeden Fall
sie herausgefunden hat, dass ihre Mutter von, oder ihre Oma, ich meine, okay, geht beides, von weil ja durch die Stimme getötet wurde.
Auf jeden Fall. Damit haben wir schon einen neuen Konflikt und einen neuen Gegenspielerin der allgemeinen Schwesternschaft.
Aber ich muss auf jeden Fall sagen, ich finde Tula Hakon, finde ich einen sehr interessanten Charakter bisher.
Jetzt mittlerweile, ja.
Ja.
Also durch die Folgen vor allem, ja. Die war ja zuerst so ein bisschen unscheinbar und mittlerweile finde ich sie was interessanter als Vaelia, auf jeden Fall. Ich muss aber sagen, dass ich sowohl in den Rückblenden als auch jetzt die Schauspielerinnen alle relativ cool finde. Also ich finde die richtig top.
Ja.
Vaelia mag man nicht sonderlich. Aber das soll genauso ja auch sein.
Die hat so komische Zähne, ne?
Die hat so ein ganz eigenständiges Ding und die erinnert mich auch so ein bisschen immer an die, die ist ganz anders, aber wie so ein Umbridge-Charakter aus Harry Potter, die man einfach so, mit der man nicht so connecten kann. Und das finde ich aber gut dargestellt. Ich glaube, viele finden die dann daher schlecht, aber ich finde es relativ passend.
Und ich finde, bei Tula, also ihrer Schwester, finde ich es halt so spannend, die hat offensichtlich sehr menschliche, also die ist nicht so rigide, nicht so unglaublich ambitioniert gefühlt wie Vaelia, aber sie hat so eine menschliche Ader, die sie aber konstant unterdrückt irgendwie, was man ja auch in ihrem Flashback dann so sieht. Und das macht sie irgendwie super interessant und führt jetzt auch zu diesem Ende von der Folge 3, dass sie halt Lila doch am Leben erhält. In den Brutkammern da unten. Also.
Ja, und was ich insgesamt sehr spannend finde, das haben wir auch nachher bei dem Rückblick, dass hier dauerhaft dieser innere Konflikt ist, zwischen ich bin hundertprozentig bei der Schwesternschaft oder ich habe noch irgendwelche eigenen Interessen.
Ja.
Und dass das immer wieder hochspielt, das hat mich super auch wieder an Game of Thrones erinnert mit Arya im Haus von Black and White, glaube ich.
Stimmt.
Wo sie noch. Ja, sie ist noch eine Stark und will so ein paar Leute noch töten, aber sie muss niemand werden. Und das finde ich ein cooler Konflikt. Also wenn in dem Moment, wo Leute innere Konflikte haben.
Das haben auch beide Schwestern, ne?
Weil
Vaelia hat das ja auch de facto, als sie eine Bene Gesserit werden soll und diesen Schwur leisten soll.
Genau das, ja.
Ist eigentlich ein schöner Übergang in die Flashbacks. AKA Winterfell. Habe ich mir aufgeschrieben. Weil ich finde, als man das erste Mal die Hakon, die Schlachten der Wale und so weiter, und man sieht so ein bisschen, dass es da ein bisschen verschneiter ist und so, aber ich hatte so einen krassen Winterfell-Flashback. Also, Oder zumindest irgendwie so der Norden. Oder vielleicht sogar die Mauer oder sowas.
Ich hatte ein bisschen, ich weiß nicht, welche von den Star Wars Serien es war, aber ein bisschen Star Wars, ich weiß nicht, ob es Mandalorian oder irgendwas war. Hm. Also da so ein bisschen Vibes. Irgendwo zerlegen die auch so Sachen, so Tiere hatte ich das Gefühl. Bin ich
aber nicht also sicher. Bei Game of Thrones werden sehr oft Tiere zerlegt. Der Hirsch.
Ja, ja, das auch.
Zum Beispiel.
Ja.
Also, was ich da interessant finde, also die Harkonnen wurden ja verbannt auf diesem Planeten. Offensichtlich. Und leben da jetzt in vergleichsweise Armut fast schon, ne? Also
ja.
Das wirkt ja wirklich, als wären die komplett, auch technologisch, komplett zurückgeworfen, ne? Also Dune ist ja, spielt ja immer so ein bisschen damit, dass nicht so viel Maschinen und so weiter eingesetzt werden. Aber man hat trotzdem noch das Gefühl, dass die anderen Häuser einen gewissen Fortschritt, also einen gewissen technologischen Stand haben die schon.
Genau, also Maschinen haben, glaube ich, an sich alle, außer jetzt die, nur diese Denkmaschinen, die sind raus.
Ja, aber ich finde, die wirken ja wirklich
mittelalterlich. Ja, ja, die sind richtig zurück. Ab in eine Steinzeit,
ja. Ja, ja, weil, ist dir nicht aufgefallen, wer da am Tisch sitzt?
Oh, einer von der Family von den Harkonnen.
Mhm. Kommt auch nochmal vor in Folge 3, ganz am Ende.
Ist es der Neffe von denen? Oder ist es der Alte?
Das ist der Alte.
Der Alte,
das ist Robert Baratheon.
Nein.
Ja, klar. Das ist...
ja, klar.
Ja, klar. Das ist Big Bobby.
Ach nee, das...
Ja.
Jetzt muss ich
aber die Sache ist auch, wenn man es auf Englisch guckt, hört man die Stimme von dem und sofort denkst du so, oh Mann, das ist doch Robert Baratheon. Also...
Cool.
Ja, und dann hast du noch mehr Game of Thrones Vibe und ich so, okay, alles klar.
Ich glaube so, der Hauptpunch davon ist, Weiler... Vanya will mehr, also wie du schon meinst, sie ist super ambitioniert, sie findet diese Genügsamkeit, die haben, kann nicht leiden, weil einfach sie fest der Überzeugung ist, dass nicht die Atreides diesen krassen Kampf gewonnen haben, und sondern die Harkonnen da was gemacht haben und die Harkonnen vor allem keine Kriegsverbrecher sind, wie sie gerade so stigmatisiert werden.
Was ja irgendwie darauf hindeutet, dass anscheinend in den Geschichtsbüchern, also aus Sicht der Harkonnen auf jeden Fall, in den Geschichtsbüchern was massiv falsch gelaufen ist. Also
genau.
Dass die Harkonnen irgendwie betrogen wurden durch die Atreides.
Mhm. Und da finde ich es auch spannend, ist es so oder nicht?
Genau. Und das finde ich auch nochmal spannender, als dann der Bruder von ihr umgebracht wird und zurückkehrt.
Mhm.
Und alle sagen, ich glaube, er hieß Varian Atreides, hat ihn umgebracht.
Also der, Atreides-Typ.
Genau.
Das habe ich mir hier hingeschrieben. Es ist Vorian.
Vorian. Ja. Atreides. Wo ich mich direkt gefragt habe, hat er das jetzt wirklich gemacht? Oder ist da wieder ein Spiel im Spiel am Laufen?
Mhm.
Ich habe nämlich sogar überlegt, ob Valya den vielleicht geopfert hat, um ihre, ihre Familie aufzupushen, gegen die Atreides zu also wieder sich hochzukämpfen.
Das wäre nochmal next level von ihr. Möglich, weil sie da ja wirklich sehr hinterhängt.
Also ich meine, sie trauert krass um ihren Bruder und sie hat ihn ja vorher einmal gerettet aus dem Wasser. Also ich glaube, das ist schon ein Opfer, was sie bringen würde. Aber vom Gefühl her könnte das sein.
Aber um Opfer bringen geht es ja auch viel. Ich hätte es nicht so gedacht. Ich glaube, das wäre ein too much, weil ich wirklich das Gefühl hatte, dass sie ihn zu sehr mag. Und ich hatte eher das Gefühl, sie hat ihn schon dahin gepusht. Dass er da auf diese, ich weiß gar nicht genau, was diese Mission war, ob er jetzt Wahlpelz nur handeln wollte oder ob er...
Ich glaube, er sollte zum Landsrat, ne, was so der Senat ist von Dune.
Ja.
Also wieder in das Herz der Macht wieder zurückkehren irgendwie. Ist aber nicht so gut gelaufen offensichtlich.
Ja, und da ist ja eine harte Cutscene, man weiß ja nicht, was da passiert ist, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, vielleicht sollte er oder wollte er auch Vorian herausfordern. Es gibt ja diese... offiziellen Duelle und ist darin getötet worden oder ist einfach hinterhältig ermordet worden. Möglich aber auch, dass Valya ihre Finger da im Spiel hat.
Also da bin ich sehr gespannt, was dabei noch rauskommt. Diesen Vorian Atreides, den würde ich auch gerne noch sehen in der Serie.
Ja.
Weil entweder ist es dieser große Held da oder ist es wirklich ein richtig hinterhältiger Kollege. Fände ich beides spannend. Also das,
auf jeden Fall.
Auch man sieht ja später die Atreides, die sind ja schon recht heroisch dargestellt tatsächlich oder sehr positiv dargestellt hier.
Ja.
Was es ein bisschen schwerer macht zu glauben, dass der Vorian Atreides dann so ein Betrüger ist irgendwie.
Aber könnte ja schon sein.
Könnte schon sein, genau.
Stark diesen ganzen Konflikt, den man ja immer noch bei Dune merkt, ja, so ein bisschen untermauern.
Was ich allerdings, ich weiß nicht, ob ich davon ein Fan bin, es wird ja angedeutet, dass weil ja die Stimme schon immer hatte und also die quasi nur in den äußersten Extremsituationen dann entdeckt hat quasi. Ihr Bruder geht unter in dem Eis, in diesem Fluss,
genau,
und sie befiehlt ihm quasi herauszuschwimmen.
Ja.
Was für mich so klingt, als hätte sie das nicht gezielt trainiert, nicht gezielt entwickelt, mhm, sondern wäre entweder damit geboren oder hatte dieses unglaubliche Talent dafür. Und bei sowas, das finde ich, läuft ein bisschen entgegen der Idee der Bene Gesserit, dass sie durch unglaublich Kontrolle und Training diese Sachen entwickeln. Ich meine, es scheint ja offensichtlich so zu sein, dass andere diese Stimme dann lernen können.
Ja.
Deswegen könnte man argumentieren, okay, sie hat vielleicht einfach dieses Talent dafür und kann es dann anderen beibringen. Aber ich hätte es spannender gefunden, wenn sie das, diesen Skill selbst entwickelt hätte, wirklich.
Ja, allerdings auf der anderen Seite geht es ja auch gerade um, bei dem Bene Gesserit, um genetische Manipulation, sage ich mal, oder so Heranzüchten von, ich nenne es jetzt mal Übermenschen, mhm, oder gerade die Raquel sagt ja auch später, neue Fähigkeiten oder sich weiterzuentwickeln, das ist eins der Schlüsseldinge, die wir machen wollen. Und deshalb ist sie ja auch angetan von der Stimme und findet es beeindruckend und positiv. Und man weiß ja jetzt auch nicht ganz, wie sie komplett zur Schwesternschaft gekommen ist. Kann ja auch sein, dass sie schon konkret ausgewählt wurde, weil sie gute Veranlagungen, sag ich mal, hatte.
Mhm.
Und Tula kommt ja nachher auch dahin und wird direkt aufgenommen. Deshalb könnte ich mir schon vorstellen, dass die clever ausgewählt war und einfach sich evolutionsmäßig gut entwickelt hat.
Ah, okay, das könnte man natürlich auch argumentieren. Was da wieder komisch ist, ich meine, die Hakon haben ja keine Bene Gesserit. Das ist ja selbst später noch ein Punkt, dass sie immer eine Bene Gesserit beantragen, aber keine bekommen.
Ja.
Deswegen finde ich es ein bisschen komisch, wie dann die Bene Gesserit kontrollieren, wie die Hakon sich...
Ja, die beiden sind ja da. Das sind ja zwei, ja, Hakon. Da weiß man, aber wie gesagt, da sieht man nicht, wie die dazu kommen, ne?
Ja, ist ein bisschen interessant. Also, dass die Bene Gesserit auf der einen Seite sagen, die Hakon kriegen keine und als
Banaterin... Ja, man muss sagen, weil er sagt, die bekommen keine. Sind ja nicht die Bene Gesserit, die das entscheiden. Komplett. Also Weiler sagt ja ganz klar, so, nee, und die lehnt das immer wieder ab.
Ja, stimmt.
Und sie ist ja auch nicht mehr angetan von ihrer Family.
Das, ja, stimmt.
Macht das, finde ich, also da merkt man wieder, das ist so ihr eigener Weg und nicht, mhm, der Weg der Schwesternschaft eigentlich.
Okay.
Aber es sind schon ein paar Fragezeichen. Ich muss auch sagen, es würde wahrscheinlich helfen, wenn man die Folgen noch ein zweites Mal zum Teil guckt.
Ja, und Sachen. Vielleicht dadurch, dass ja mit Flashbacks gearbeitet wird, wird sich da vielleicht auch noch mehr
ergeben,
ja, ergeben oder aufgezeigt werden.
Ich dachte auch am Anfang, die Flashbacks in Folge 1, damit war es das. Aber jetzt kamen ja doch noch ein paar dazu. Und ich finde es gut, weil ja, irgendwie das gibt dem Ganzen noch ein bisschen Spice.
Ich finde nur, was mich dann auch wieder ein bisschen irritiert hat, ist, wie schnell Raquella quasi sich Valja angenommen hat und sie als ihre Nachfolgerin quasi entwickelt hat. Weil für mich war es so, sie sieht die gefühlt zum ersten Mal, als sie da aus dem Flugzeug steigt und die immer noch auf der Plattform steht und auf ihren Eid wartet. Mhm. Und dann so zwei Szenen später läuft sie schon nur noch neben der her und ist so gefühlt quasi die Auserwählte von ihr. Das hat für mich zeitlich, ne, konnte ich das nicht so ganz nachvollziehen, weil ich dachte so, Dorothea ist da bestimmt schon 10 Jahre oder sowas in dieser Schwesternschaft oder viele, eine lange Zeit auf jeden, ja, Fall. Und diese Entfremdung von Dorothea zu Raquella und gleichzeitig die Annäherung von Valja zu Raquella fand ich, habe ich jetzt noch nicht so gefühlt, muss ich ehrlich sagen.
Also ich glaube einfach, also Valja ist ja die ganze Zeit so ein bisschen aufmüpfig und entdeckerisch, will Neues machen und Dorothea, da wird ja auch immer gesagt, die wird zu irgendwelchen Butler-Anhängern geschickt und kam so als streng Gläubige zurück. Irgendwo fällt das so im Nebensatz. Und sie ist einfach so komplett konservativ. Das, was die Schwesternschaft macht, ziehe ich immer durch, so einfach nur nach kompletter Ordnung. Und sagt ja auch immer wieder diese ganzen Sprechsachen, wo alle nachsprechen. Ja. Also betet einfach immer nur die gleiche Leier runter. Und ich habe das Gefühl, da ist Raquella, denkt sich da, so kommen wir nicht weiter. Das ist gleicher Status. Und bei Weiler sieht sie halt, ja, okay, hier haben wir eine Entwicklung irgendwo hin, eine Weiterentwicklung. Und da sie jetzt auch die ganze Zeit draußen ist, bei dem Ritual, da sind wir ja eigentlich, ne? und die ganze Zeit stehen bleibt und ich weiß ja nicht, wie lange sie da steht, dass das insgesamt sie beeindruckt und dann vor allem, dass dann dieser Punch kommt mit der Stimme, der die auch wirkt, bei Keller, dass das auf jeden Fall so ein krasser Moment ist. Aber man weiß ja auch nicht, ob die sich nicht vorher schon kannten, ne?
Ja, stimmt. Und tatsächlich macht es auch dahingehend Sinn, dass Raquella ja durch ihr Brutprogramm Regeln bricht.
Genau.
Die, wo wahrscheinlich Dorothea nicht einverstanden wäre.
Ja, dass halt Denkmaschinen genutzt werden.
Ja, das macht Sinn, finde ich.
Also Raquella geht, es geht darum, irgendwo ja auch Risiken einzugehen, dass das ein wichtiger Punkt ist. Wie beispielsweise leider mehr oder weniger zu opfern.
Ja, stimmt. Also so gesehen kann ich das nachvollziehen.
Aber es ist schon krass, du hast schon recht, wie die beiden dann nur noch miteinander rumrennen und Dorothea da ein bisschen ja ärgerlich drauf guckt, ist schon ein Ding. Aber wir sehen die genetische Datenbank, die dann nämlich gezeigt wird.
Ja.
Oder zumindest ein
Teil
davon.
Und ja. wir erfahren, dass es quasi mit denkenden Maschinen betrieben wird. Mhm. Was wirklich spannend ist, weil das ja offensichtlich einer der größten Fauxpas, das größte Dogma ist, dass keine denkenden Maschinen eingesetzt werden sollen. Und was auch ein bisschen wiederum sagt, okay, Desmond Hart hat einen Punkt damit, ja, dass die Schwesternschaft da etwas vorantreibt, was durchaus gefährlich sein kann für das ganze Imperium. Interessant ist jetzt, aus Dune-Perspektive wissen wir ja, dass die Bene Gesserit das überstehen werden. Deswegen ist es schon spannend, was passieren wird, das mit Desmond Hart, weil der müsste ja verlieren eigentlich.
Langfristig müsste der eigentlich verlieren und ist eigentlich hier der Antagonist, aber da man sieht, was die Schwesternschaft alles für eine Scheiße macht,
ja,
gefällt mir das eigentlich, dass man auch so ein bisschen auf Desmond Hart Seite ist.
Ja, das ist
oder ein bisschen eigentlich bin ich eher auf Desmond Hart Seite. Ja, ich find's interessant, aber das heißt ja nicht, also es kommt auf jeden Fall ja trotzdem noch irgendwie so ein krasser Bruch, vielleicht ein krasser Kampf, vielleicht wird die Schwesternschaft ja auch irgendwie halb zerstört und baut sich irgendwann wieder auf. Gibt ja ganz viele, ich meine, diese 10.000 Jahre, das ist leider,
kann alles
passieren. Das ist so ein Riesending.
Da kann alles passieren, das stimmt.
Ja, man kann das, finde ich, schon fast nicht mehr als Prequel sehen. Das ist einfach fast was anderes, ne? Genau, und dann sind wir nochmal ein bisschen in der Rückblende von Valla, wie sie die beiden Freundinnen da, also Anhänger um sich schart, die Stimme bei denen nutzt und die andere einfach slappen lässt.
Aber die sind ja komplett begeistert.
Genau. Und die sind eher beeindruckt, ja. Und nicht verängstigt. Und da hatte ich mir gedacht, ob die denen das vielleicht beibringt. Aber ich weiß nicht, welche die in der Jetztzeit sind. Da komme ich mit den ganzen Charakteren, ehrlich gesagt, durcheinander.
Vielleicht ist diese, obwohl, nee, das macht auch keinen Sinn. Ich dachte, diese ganz alte Runzlige, die Tula die ganze Zeit belehrt, ist vielleicht eine von denen.
Die wirkt zu alt.
Die wirkt zu alt, ne?
Ja. Ja, und dann haben wir noch kurz, hat sie schon angeteasert, die Agonie von Dorothea und Valla.
Mhm.
Genau, wo sie dann abbricht und wegrennt, weil sie noch nicht das Ritual verendet hat oder noch nicht, sag ich mal, komplett der Schwesternschaft gewillt ist, sondern erst noch ein bisschen was mit den Harkonnen zu erledigen hat.
Ja, und fast ihre Mutter umbringt.
Genau, sie klärt nach Lankiwell zurück, killt fast die Mom. Ich dachte, die killt die. Ich dachte, in dem Moment, wo man dieses traurige,
ja,
verzweifelte Gesicht sieht, die Entscheidung ist gefallen. Aber tatsächlich nicht.
Ich finde nur interessant, dass Valla ja immer den gleichen Move sagt. Mit,
ja,
take out your knife, hold it to your throat, jam it into your throat, irgendwie sowas. Also, ja. Und ich dachte, du hast ja viel Varianz, was man mit dieser Stimme machen kann. Du musst ja nicht immer den gleichen Move machen. Vielleicht ist sie wehrlos, wenn du kein Messer dabei hast.
Ja, stimmt.
Take out your knife.
Hab ich nicht.
Verdammt. Ich hab kein Knife. Shit.
Ich komm später nochmal wieder.
Ja. Kannst du auch irgendwie sagen, spring aus dem Fenster oder sowas.
Also. Ja, also es gäbe genug Möglichkeiten, aber never change a
running system.
Obwohl es nicht mehr ganz Running System irgendwann ist.
Der Tula Harkon Flashback.
Noch ganz kurz, weil ja noch das Gift annimmt. Das finde ich aber sehr unspektakulär, wenn man sehr wenig sieht, was passiert.
Ja.
Also auch die, also bei der Layla hat man vorher ein bisschen mehr Hintergrund gesehen, was passiert. Bei ihr ist, glaube ich, einfach nur die Quintessenz, sie überlebt und kann zur Schwesternschaft zurückkehren, weil sie das nur durfte, wenn sie, ja, sag ich mal, sich da komplett hingibt. Und Genau, und dann kommt noch der Punkt, dass Tula dann mitreist und mit neu anfangen will. Und da erfahren wir jetzt, warum sie einen Neuanfang braucht.
Genau. Und der Flashback von Tula fand ich irgendwie spannend, weil der fing schon an mit so einer ganz anderen Farbgebung. Also die reiten so durch den Wald, ja, und so weiter.
Chicken Love.
Genau. Und du hast direkt du weißt direkt nicht, auf welchem Planeten die sind, weil du kennst bisher nur diese maroden Planeten, die halt entweder Wüsten sind oder Eislandschaften und sowas. Ja. Direkt so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Und da sieht man dann quasi die Atreides bei der Jagd. Man erfährt noch nicht, dass Atreides sind, erst relativ spät. Mhm. Aber die jagen offensichtlich einen Stier. Mhm. Und das finde ich ganz cool. Das ist ja ein bisschen Anleihe an den Film, weil da gibt es ja dieses Stier-Symbol. Also zum einen gibt es in den Büchern diesen Stierkopf, der immer in dem Saal hängt.
Ja.
Und der Vater von Oscar Isaac war es, glaube ich, also der Opa von Paul Atreides, war doch so ein Stierjäger.
Das kann also sein.
Ja, ja. Und dann gibt es noch die kleine Figur gibt es auch im Film.
Oh, von dem Stier. Ich habe hier nämlich Fragezeichen mit diesem Bulle oder diesem Stier. Aber das
hast du mir erklärt. Der ist ein Symbol der Atreides.
Einfach. Ah ja.
Genau. Und man sieht dann erstmal, wie sich da so eine Jagdgesellschaft da so vergnügt. Wirkt auch alles sehr mittelalterlich, muss ich sagen. Also hätte jetzt auch irgendwie auch aus Game of Thrones stammen können.
Aber es hatte für mich so ein Urlaubsvibe, wie die auch ihre Hütten hatten.
Also
es hatte
diesen
Vibe wie Jagdhütte. Wir machen jetzt diesen Jagdpart so. Und eigentlich haben wir schon mehr, könnten wir es besser machen, ja.
Ja. Ja, und Tula erntet erstmal dieses Gift aus diesen fuchsartigen Tieren da.
Ja. Und zeigt das dem, da hatte ich nachgeguckt, schon mal ist der zumindest zu der Zeit Albert. Aber diesem jungen Atreides.
Ah, ich hatte nämlich bei dem eine Theorie, wer das ist.
Ja, ich nämlich, das ist wahrscheinlich das Gleiche, dass es Kieran ist.
Ich dachte auch, das wäre Kieran.
Atreides, ja, aber also hier wird er der Junge erstmal als Albert, weil wahrscheinlich diese Theorie noch nicht auserkoren ist oder er sich später umbenennt, who knows. Aber genau, das ist nämlich genau auch mein Gedanke, weil sonst würde es bisher wenig Sinn machen, dass der reinkommt.
Ja, ich meine, die Sache ist halt auch da dann, okay, warum will der dann das Imperium stürzen und nicht nur die Harkonnen? Weil, obwohl er weiß ja gar nicht, dass es Harkonnen ist, ne?
Ja, da bin ich mir nicht sicher, was er alles weiß, ne? Oder ob er weiß, wer Tula wirklich ist, ob er die später irgendwann wieder erkennen wird, wenn die aufeinandertreffen. Da ist noch einiges offen. Aber vielleicht ist er es auch gar nicht, aber ich glaube.
Ja, er könnte es auch nicht sein, tatsächlich. Ja, das stimmt.
Es könnte auch irgendjemand sein, der später nochmal reinkommt, weil er hat ja auch diese Beinschiene da noch. Oder?
Ah,
ja. Also so ein bisschen Forrest Gump-mäßig hatte der irgendwie so eine Schiene. Vielleicht war der auch nur kurz verletzt. Habe ich das falsch gesehen?
Ja, das kann sein. Vielleicht habe ich das auch. Also da kann ich jetzt gar nichts mit verbinden, aber vielleicht habe ich das auch verpasst.
Auf jeden Fall, ja, also mich würde erstmal interessieren, wir wissen ja alle, wo es hinführt. In welchem Moment kam bei dir der Klickmoment, dass Tula da einiges vorhat und es nicht die Big Love Story ist?
Ja, also das kam relativ spät tatsächlich erst.
Bei mir auch.
Weil ich finde, vorher hat sie das nicht durchblicken lassen. Wirklich, also hat sie sehr gut geschauspielert. Es kam wirklich erst am nächsten Morgen bei mir, als dann...
Wo sie das Geständnis macht, dass sie nach Harkonnen ist.
Genau, also sogar erst danach... Also erst als er rausgeguckt hat und alle tot waren, habe ich gedacht, oh. Weil zuerst dachte ich einfach, das Problem ist, dass sie einfach Harkonnen heißt. So, das ist quasi so Romeo-Julia-mäßig. So, ich gehöre zur falschen Familie und wir können nicht zusammen sein, mäßig. Mhm. Und dann das war sowieso ein bisschen, ich habe das jetzt so interpretiert, dass sie sämtliche Speisen und Getränke vergiftet hat.
Ja, ich habe nochmal ein bisschen zurückgeguckt. Sie gibt diesen Trank, wo sich jeder nach so ein Bier rausnimmt oder sowas, den gibt sie an. Also den hat sie, sag ich mal, ja, irgendwo hingebracht. Oder vielleicht hat sie das sogar Albert gegeben und dem gesagt, stell das mal da vorne hin. Mhm. Aber genau.
Ich meine, man kriegt vorher schön demonstriert, dass sie genau versteht, wie dieses Gift funktioniert.
Bei diesem Pferd,
ja. Bei diesem Pferd, genau. Aber ja, dann hat sie die alle da hops genommen, offensichtlich.
Ja, ich hab's, also der Vibe kam so ein bisschen, als dieser Heiratsantrag kam und dann machen die rum und es kommt so immer diese Cut-Szenen, wie die rummachen und die Atreides irgendwie feiern. Und das war mit so einer leicht dramatischen Musik unterlegt. Da hatte ich schon gedacht, irgendwas passiert hier gleich. Also da dachte ich aber noch, die werden angegriffen.
Red Wedding.
Ja, volle Kanne, genau das. Ja, ja. Aber gemerkt habe ich es wirklich erst, und deshalb mag ich diese ganze Szenerie so krass, gecheckt habe ich es erst in dem Moment, wo er dann so hochguckt und sagt, warum ist es hier so ruhig?
Ja.
Und da habe ich so gedacht, Hakon, oh Gott, hat die jetzt alle gekillt? Und deshalb muss ich sagen, finde ich wirklich diese ganze Szenerie stark. Und dann habe ich ein bisschen nochmal kurz geguckt, wie die das Tier ausnimmt und dem Albert das erzählt.
Ja.
Und man kann oft irgendwie diese Andeutung machen, weil sie sagt dann auch, ja, das ist ein schüchternes Tier, das muss man anlocken mit dem Gift und sowas. Andere würden, ja, du findest das riecht eklig, aber für die ist das richtig. Also da merkt man irgendwie ihren ganzen Vibe, wie sie, ja, das lange, lange geplant hat. Aber ich habe es am Anfang nicht gecheckt. Und ich fand auch, ich finde, die beiden haben sehr gut gevibed. Ich finde, das hat super funktioniert. Der Ori wird ja auch wirklich als ja, sehr, sehr netter Kerl dargestellt.
Ja.
Und er sagt halt auch diesen wichtigen Punkt, ja, scheiß drauf, was unsere Familien denken.
Ja.
Wir schreiben unsere eigene Geschichte, wir haben nicht diese Last, die die haben. Wir können das so durchziehen. Und da merkt man schon, dass Tula da auch.
Ja, da werden ihr Treat ist halt wieder sehr idealistisch dargestellt, ne? So.
Durchaus, ja.
Ja.
Fand ich krass.
Fand ich auch krass, ja. Hab ich auch nicht zugetraut am Anfang dann so, dass sie so krass durchgreift dann im Notfall.
Und ich glaube, sie hat wirklich ihn sehr, sehr gemocht und war da wieder in diesem Konflikt, ja, mache ich alles für, ja, gegen die Atreides, für Haus Hakon, oder sie hätte ja auch eventuell ein neues Leben anfangen können.
Ja. Ja, ist schon spannend. Und ich habe ja immer noch so ein bisschen die Theorie, dass ursprünglich, also der Tod von dem Bruder hat ja das alles ausgelöst, ne?
Genau.
Quasi. Und wer weiß, also meine Theorie ist noch ein bisschen, dass Vi ja dahinter steckt. Tatsächlich, obwohl sie so sehr getrauert hat um ihn.
Kann gut sein. Kann wirklich gut sein, ja.
Weil die ist eine Durchtriebene, so sag ich dir.
Das steht auf jeden Fall fest, ja. Und sie geht definitiv über Leichen. Aber Tula lässt immerhin den guten kleinen Jungen fliehen.
Mhm.
Und ja, und dann kommt sogar noch der Bulle. Und ich denke schon, dass das Kieran sein wird. Und jetzt können wir noch ganz kurz zu allerletzt, nämlich zu Kieran springen.
Ja.
Weil, also, der ist ja, der scannt ja noch
den Palast
und scheinbar, um so einen Angriff durchzuführen, steht mit den Rebellen in hartem Kontakt, beziehungsweise ist der, ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein Rebellenanführer ist, aber auf jeden Fall.
Hat auf jeden Fall die Rede drauf, die man da anscheinend leisten muss.
Ja, die fand ich nicht gut.
Fand also, ich auch ein bisschen plakativ.
Ich finde, man braucht jetzt nicht noch die Motivation da ausstellen. Entweder, ja, vor allem so eine olle Idealistin, ja. Das hätte schon cooler kommen können.
Ja.
Zum Beispiel hätte man einfach sagen können,
ich habe meine Gründe oder so.
Ich habe meine Gründe, ich habe ein Hühnchen zu rupfen, dann hätte man sich selber spinnen können, dass das vielleicht an dem damaligen Angriff lag. Ja. Und was ich noch ein bisschen spannend finde, ist Kieran und Ines. Die kämpfen ja, die machen dann nochmal, knutschen die kurz, aber sagen dann nee. Aber insgesamt glaube ich, dass Ines, die natürlich ja die Tochter vom Imperator ist, dass die nach und nach vielleicht noch rübergezogen wird von dem. Weil sie insgesamt durch den Tod von Privet nämlich auch ein bisschen am Zweifeln ist, dass das alles so.
Obwohl sie ja immer noch eine Bene Gesserit werden will.
Ja, das durchaus, ja. Deshalb finde ich diese Konstellation, dieses Verwobene da ein bisschen spannend.
Ja, es sind auf jeden Fall noch viele Ecken und wo es durchaus. Ja.
Oh, ein Punkt noch, weil sie auch noch sagt, dass sie früher von Rebellen entführt worden war. Und
ja,
der ist ein Rebell. Also da sind so viele mögliche Konflikte und das sind Punkte, die ich insgesamt wirklich an der Serie mag. Also es ist wirklich, es steckt viel hinter,
ja.
Aber man muss da schon ein bisschen Mindset reinpacken, dass man da durchblickt und diese ganzen Charaktere hinbekommt.
Ja. Ja, ich bin nach wie vor wirklich, habe ich Bock drauf, weiterzugucken. Müsst ihr uns in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht, ob es auch nach wie vor spannend ist oder ob ihr schon abgeschaltet habt. Ist ein bisschen schade, dass es nur 6 Folgen sind tatsächlich. Da könnte ich mir, glaube ich, auch mehr vorstellen.
Ist richtig, aber es sind ja 6 längere Folgen. Also man hat schon eine Storyline, gehen ja so eine Stündchen. Was ich noch cool finde, sind die Establishing-Shots von den einzelnen. Also ich finde, da haben die gefühlt Geld reingepackt. Was mir fehlt, ist die Wumms-Musik.
Das stimmt. Da ist Musik drin, aber die fühlt sich ein bisschen generisch an, ne?
Ja, und da denke ich mir, klar, dass die jetzt kein Hans Zimmer oder irgendwie sowas jetzt nochmal für die Serie bekommen, verstehe aber so ich, aber die hätten... Ja, die hätten ja so ein bisschen von den Dune-Teilen ein Mashup irgendwie nehmen können oder irgendwas und da, also zumindest die Musik ein bisschen abwandeln oder sogar reinbringen. Ja. Weil da fehlt mir der Punch.
Der Punch fehlt bei der Musik. aber ich würde sagen, bei dem fehlenden Punch beenden wir es auch, oder?
Wir beenden es mit einem fehlenden Punch.